freue mich so, dass wir so ein volles Haus heute haben, mit einem wirklich sehr umfassenden Thema. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Christel Mitterer, ich bin in der CSU die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Mit mir zusammen moderiert heute Herbert Hennig.
Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Herbert Hennig. Ich bin im CSU-Vorstand. Und fangen wir gleich mit der Vorstellungsrunde unserer Gäste an.
Vielleicht sollten wir erstmal das Thema nochmal erläutern.
Die Digitalisierung. Was macht die Digitalisierung mit uns? Da haben wir drei hochkarätige Gäste heute eingeladen zu uns. Und dann magst du schon mal den weitermachen mit der Vorstellung?
Genau. Es ist ja immer so eine Frage, wenn man so ein Thema macht, wen lädst du ein? Ich habe vor einem halben Jahr einen Artikel gelesen, und da ging es um eine Familie in Aachen, die hat sich ein Haus gebaut und für 30.000 Euro Technik reinbauen lassen. Dass sie von Ferne, hört man mich eigentlich noch? Ich höre mich nämlich nicht mehr. Dass sie von Ferne ihre Rollläden rauf und runter machen können, die Kinder überwachen können, die Haustür auf und zu machen können. Und die in München ansässige Zeitung hat dann bei denen angerufen und gesagt, passt auf, in einer halben Stunde machen wir eure Rollläden zu aus München. Das hat funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben einfach erstmal so lästig drüber gesprochen, dann sage ich, muss mein Toaster ins Internet? Wäre ja mal ein schöner Titel für eine Aktion, muss mein Toaster ins Internet? Jetzt habe ich keine Toaster-Spezialisten da, aber ich habe dann vom ADAC den Herrn Kreidel eingeladen. Der Herr Kreidel kennt sich sehr gut aus mit autonomen Fahren.
Zumindest.
Schön, dass Sie da sind, Herr Kreidel.
Herzlich willkommen.
Ja.
Gut, dann haben wir in unserer Mitte den Herrn Professor Petri. Herzlich willkommen als unseren bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Also auch ein hochkarätiger Gast. Und dann den Dr. Passot. Herzlich willkommen als Leiter des Labors Digitale Medien an der TU München.
Herr Kreidel, jetzt kommt die erste Frage, die ich mir jetzt mal stelle. Autonomes Fahren, warum brauchen wir das denn überhaupt?
Ob man es brauchen kann, ich nicht beantworten, aber es wird kommen, das ist das andere. Natürlich kann man es sehr, sehr gut brauchen, weil wir gehen davon aus, wenn das autonome Fahren sich durchsetzt, dann haben wir ein erhebliches Plus an Verkehrssicherheit. Also das ist wirklich auch von unserer Seite her der zentrale Punkt. Das autonome Fahren kann sich nur oder darf sich auch nur dann durchsetzen, wenn es einen Plus an Verkehrssicherheit bringt. Das heißt, wenn man die momentan wirklich größte Schwachstelle im Straßenverkehr, nämlich den Menschen, damit ein bisschen aus der Schusslinie nehmen kann.
Da muss ich aber kurz mal fragen, Herr Kreipel. Der Mensch, sagen Sie, ist jetzt das größte Unsicherheits- oder der größte Unsicherheitsfaktor. Was ist denn jetzt, wenn der Mensch ein Hacker ist und sich einhackt in, sage ich mal, ein oder mehrere autonom fahrende Fahrzeuge und praktisch mit der negativen Energie da reingeht?
Das ist natürlich genau auch einer der großen Punkte, die von unserer Seite aus immer wieder angemahnt werden und wo man einfach die Autoindustrie natürlich in die Pflicht nehmen muss. Das Thema Datenschutz ist in dem Zusammenhang genauso zu bewerten und genauso wichtig wie in vielen anderen Bereichen auch. Und die technischen Voraussetzungen müssen halt einfach so ausgestaltet sein, dass eine höchstmögliche Sicherheit eben verbaut ist.
Da können wir nur hoffen, dass wir es schaffen, dass das auch dann gibt.
Herr Petri grinst schon und nickt.
Ja, das hört sich alles gut an.
Aber? Wo ist das Aber?
Naja, also ich glaube, beim autonomen Fahren, wenn man das, was Herr Kreidel gesagt hat, umsetzen würde, dann wäre das sicherlich keine unwichtige Baustelle, aber es ist bei weitem nicht die wichtigste Baustelle, die wir im Zusammenhang mit der Digitalisierung haben. Bei dem Autofahren, gut, da kann man natürlich davon ausgehen, dass ein Dienstleister das Ganze steuert und auch natürlich einen Blick bekommt, wo bewegt sich denn jetzt eigentlich der Herr Petri hin mit seinem autonom fahrenden Fahrzeug, welche Ziele steuert er an. Aber wenn das autonom fährt, dann ist das etwas, dann sagt das per se noch relativ wenig aus über meinen Charakter, meine Persönlichkeit. Es sagt etwas über meine sozialen Beziehungen möglicherweise aus, über meine Interessen. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wir sind mittlerweile wir sind gerade auf dem Weg dorthin, wo wir im Prinzip unseren gesamten Alltag digitalisieren. Sie haben den Toaster angesprochen. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, das ist ja aber ein völlig abstruses Beispiel. Das ist überhaupt kein abstruses Beispiel mehr. Das ist tatsächlich, gibt es online-fähige Toaster, die marktreif sind. Genauso ist das mit dem Kühlschrank. Den gibt es mittlerweile auch, der in der Marktreife. Und diese Geräte kommunizieren miteinander. Ja, rein technisch ist das realisierbar. Rein technisch ist auch mittlerweile realisierbar. Und das ist ja Teil des Konzepts des autonomen Fahrens. Und da nähern wir uns ja Ihrer Frage auch an, die Sie als Veranstaltungshinweis gestellt haben. Dass es immer mehr Systeme gibt, die A, miteinander kommunizieren, aber auch selbstlernend sind, die also dann irgendwann mal Entscheidungen vorformen, die wir Menschen überhaupt nicht mehr aus eigener Anschauung nachvollziehen können. Und da sind wir mittendrin. Also beispielsweise bei Bonitätsbewertungen oder sowas sind die Banken, sind die Versicherungswirtschaften nicht mehr in der Lage, selbst die Experten nicht mehr in der Lage, eine Kreditentscheidung im Einzelnen nachzuvollziehen, wie das der Computer errechnet hat. Weil die Algorithmen, die da verwendet wurden, um diese Bonitätsbewertungssysteme zu programmieren, die sind eben selbstlernend und die entwickeln sich permanent weiter. Keiner weiß genau, wie stark gewichtet eigentlich beispielsweise meine Nationalität ist, inwieweit mein Alter eine Rolle spielt, inwieweit mein Beruf, mein Einkommen eine Rolle spielt und welche Faktoren dann noch eine Rolle spielen.
Dann sind wir doch so weit, dass dann der Computer gescheiter ist als ich selber. Ich meine, dann gebe ich wirklich mein Leben aus der Hand, wenn ich sagen muss als Experte, das kann ich nicht beurteilen, das hat jetzt das System, der Algorithmus. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt den Kredit kriegt und der andere nicht. Dann muss ich aber sagen, das ist ja eine Bankrotterklärung für alle Experten. Da kann ich sagen, dann brauchen wir keine mehr, dann macht alles der Computer selber.
Ja, da muss man eben dafür sorgen, und das wäre jetzt eine Aufgabe des Datenschutzes auch. Also aus meiner Sicht hat der Datenschutz 3 ganz wesentliche Funktionen. Erstens, Sie müssen dafür sorgen, dass ein Datenmissbrauch nicht stattfindet. Ja, also dass, wenn ich Daten verwende, dass das nicht missbräuchlich geschieht, nicht zur Schädigung von Leuten oder zur Bloßstellung von Leuten geschieht. Das Zweite ist, dass den Menschen so etwas wie Privatsphäre verbleibt. Nicht so, wie wir es uns heute vorstellen, aber doch zumindest Rückzugsräume gibt, wo man sagt, also hier bin ich für mich allein und ich will jetzt nicht dauernde gesellschaftliche Bevormundung haben über das, wie ich mein Leben lebe und wie ich möglicherweise auch die Gesellschaft hinterfrage. Und das Dritte ist, dass ich ein Stück weit mitsteuern darf, was mit mir passiert. Und dazu gehört eben, dass man bestimmte Prinzipien bei der Datenverarbeitung beachtet. Und das lässt sich schon programmieren und das lässt sich auch rechtlich steuern. Aber es ist halt schon eine anspruchsvolle Aufgabe, das gebe ich Ihnen gerne zu. Und wir kommen dann eben auch zu der Frage, ob man, wenn wir jetzt bei den autonomen Systemen sind, inwieweit man sozialethische, jetzt reichen wir gleich den Ball weiter, schnell weg, wie man sozialethische Entscheidungen programmieren kann. Kann man sowas programmieren? Das war übrigens heute Gegenstand einer Expertenanhörung im Deutschen Bundestag. Ja, also kann man denn künstliche Intelligenz so programmieren, dass sie schwierige ethische Entscheidungen im Alltag schnell treffen kann. Ja, und so, dass wir Menschen damit zufrieden werden. Bislang hätte man gesagt, naja, eigentlich ist das, macht das den Menschen aus, dass er möglicherweise also rationale Entscheidungen sagt, nee, diese Entscheidung treffe ich jetzt nicht rational, sondern ich treffe sie aufgrund meiner moralisch-ethischen Überzeugung. Aber das ist jetzt was, worüber Herr Dr. Passort wahrscheinlich forscht und deswegen ja, ich, will ich das jetzt nicht zu weit vertiefen.
Es kocht auch schon.
Nein. Ja, denke ich mir.
Nein, also ich glaube, ich würde gerne zwei Punkte mal aus so einer Verteufelungsblase herausholen, sozusagen. Nämlich einerseits, dann muss der Kollege mich etwas lauter stellen, dort hinten, glaube ich. Genau, das ist vermutlich zu viel, oder? Ja, okay. In der aktuellen Diskussion haben wir zwei ziemlich mystische Figuren, nämlich diese magischen Algorithmen, die da sozusagen hinter dem Rücken irgendwas entscheiden und wir wissen nicht so genau, was die so tun. Darüber müssten wir, glaube ich, reden, was das bedeutet und muss vielleicht ein bisschen erklären, was sind das eigentlich und was tun die eigentlich und was heißt eigentlich ein selbstlernendes System, was macht das eigentlich, warum kann keiner genau sagen, was die da machen. Und das andere ist die Frage der ethischen Dilemmata. Wir verhandeln nämlich solche Systeme wie autonomes Fahren beispielsweise nur unter, insbesondere auf die Frage der Ethik bezogen, nur auf so ethische Grundextremsituationen. Ja, genau. Also was wie, naja, es gibt eine unausweichliche Situation, dort ist ein Kinderwagen, dort ist ein alter Mann, was macht das Auto jetzt? Tatsächlich sind eine ganze Reihe der Entscheidungen, die autonome Fahrzeuge treffen müssen, nicht der Art sozusagen, was sie nicht, und deswegen würde ich das gerne so einrahmen, was sie nicht weniger bedenkenswert und weniger problematisch macht. Natürlich steckt in all denen ein Muster darüber drin, wie wir gerne unseren Verkehr haben beispielsweise, welche Art von Mobilität wir gerne hätten, welche Art von Transportwegen und welche Art von Geschwindigkeiten wir zum Beispiel gerne hätten. All das steckt quasi in diesem regulierten, durch Algorithmen regulierten System drin, und das ist nicht weniger relevant als diese ethischen Dilemmata. Die Frage, ob der Mensch entscheiden kann oder nicht, ist das, was ich sozusagen für den Grundteil der Entscheidungen, die ein autonomes Fahrzeug betrifft, wird, in der Regel nicht stellen wird, weil vermutlich sind so heiße Entscheidungen wie, ich muss mich jetzt mal fahren wecken, weil er eingeschlafen ist, beispielsweise. Das ist eine interessante Dimension, die man auch nochmal thematisieren muss, in Bezug auf den Datenschutz beispielsweise, weil der sich ja vor allem um sowas wie personenbezogene Daten kümmert. Und in all diesen Systemen, mit denen wir es zu tun haben, haben wir es mit ganz anderen Daten zu tun, sowas wie den Daten, die der Drucksensor am Lenkrad beispielsweise misst, um zu messen, ob ich denn noch wach bin. Sind das personenbezogene Daten oder nicht? Sind das Betriebsdaten? Und der Datenschutz hat eine ganz spezifische Aufgabe sozusagen, und die Frage ist, ob wir für sowas auch zuständig sein müssen. Das ist eine andere. Vielleicht muss man auch noch was über selbstlernende Systeme sagen, und warum dieses Problem, das Sie wunderbar beschrieben haben, nämlich dass selbst die Experten nicht so richtig sagen können, warum jetzt diese Kreditentscheidung passiert ist. Was man macht, ist, man trainiert solche Systeme mit Trainingsdaten. Also man hat Daten beispielsweise über Verkehrsunfälle, man hat Daten über Versicherungsfälle, man hat Daten über Versicherte beispielsweise. Das sind einfach Unmengen an Einträgen über Kredite, über Geldvergaben, was auch immer sozusagen. Und man gibt jetzt so einem selbstlernenden Algorithmus diese Daten und sagt dem, find mal Muster. Welche ist eigentlich egal, find mal Muster. Und das tut er dann auch, weil er auf einer ganz mit so einem System von geschichteten Filtern versucht, herauszufinden, was kann man denn so erkennen an so Musterungen, an so Ballungen davon. Ich merke es dann plötzlich beispielsweise, in einer bestimmten Lokalität gibt es eine Ballung an Einbrüchen, an einem bestimmten Ort gibt es offenbar eine Ballung von Leuten, die ihre Kredite nicht zahlen und solche Dinge. Aber das wird nicht in den Datenstrukturen abgebildet. Die Datenstrukturen selber, die das Programm benutzt, sind eigentlich nur große Tabellen, in denen Punkte stehen, sozusagen. Also kann da auch keiner drauf gucken und sagen, übrigens, dieser Punkt, der hier eine Ballung ist, heißt, in dieser und dieser Straße gibt es diese und diese Ballung. Das kann man einfach nicht wissen. Man kann nur danach einen Testdatensatz nehmen, also beispielsweise Sie machen eine Kreditabfrage, wohnen an einer bestimmten Stelle, Sie fragen dieses System, basierend auf dem, was du weißt, bin ich einer von denen, die den Kredit zahlen oder nicht? Und dann sagt das System ja oder nein. Das kann es tun. Oder es sagt, zu 60% ist es so. Mehr tut es eigentlich nicht. Deswegen kann da keiner reingucken und deswegen kann da keiner sagen, die und die Grundprämissen sind da drin, Verschiebungen sozusagen innerhalb von Auswertungen sind da drin. Das kann man nicht wissen. Und die Frage ist, wie kann man das gestalten? ein großes Thema, das wir unter dem Thema Accountability diskutieren, also Zurechenbarkeit. Wie kann man denn solche Systeme so gestalten, dass man von außen auch sehen kann, nach welchen Kriterien die entschieden haben? Kann man irgendwas bauen, das zumindest die Bedingungen nachbildet, visualisiert, anzeigt beispielsweise, über die man dann auch politisch streiten könnte und sagen könnte, das ist eine gute Idee, das ist keine gute Idee. Im Moment ist das eher nicht der Fall.
Was wird denn jetzt heute schon gesammelt? Haben Sie denn Erfahrungen schon gerade zum Beispiel beim Autofahren? Was für Daten sammeln die Firmen heute schon vom Autofahrer bei neuen Autos, sage ich jetzt mal?
Also wir haben uns die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Das hat deswegen so lange gedauert, weil die Automobilhersteller natürlich ihre Systeme nicht öffnen. Da braucht es Spezialisten, die zuerst einmal eine Fremdsprache lernen müssen. Das ist ungefähr so, wie man jetzt halt Italienisch lernt, aber weder ein Wörterbuch noch ein Dolmetscher oder ein Lehrer hat und nur durch Gespräche versucht, die Sprache zu lernen. Deswegen dauert es, sagen wir mal, so ungefähr ein halbes Jahr, bis da wirklich ein Spezialist die Sprache im Auto lernen kann. Und nachdem das gelungen war, haben wir so verschiedenste Fahrzeuge bei uns einmal unter die Lupe genommen und ich habe ein bisschen was mitgenommen, weil ich kann mir das alles nicht merken, was da an Daten in einzelnen Modellen aufgenommen wird. Wir haben quer durch, wir haben BMW, Mercedes, aber auch Elektroauto von Renault mal ein bisschen genauer angeschaut. Und zum Beispiel bei BMW werden die maximale Drehzahl des Motors je nach Kilometerstand ermittelt. Die elektronischen Gurtstraffungen, das erlaubt alles Rückschluss auf die auf den Fahrstil, auf die Fahrpraxis. Und dann kann man sich überlegen, ob man diese Daten dann nicht verwendet, um die Versicherungspolicen mal anzupassen. Genauso wie die elektrischen Verstellmöglichkeiten beim Fahrersitz mit aufgezeichnet und übertragen werden. Das heißt, wenn ich meiner Versicherungspolice angegeben habe, ich fahre alleine und das Auto übertragt aber jeden zweiten Tag Veränderungen von der Fahrposition, dann ist ganz klar, dass ich da entsprechend falsche Angaben gemacht habe. Dann, was halt aus unserer Sicht sehr zu kritisieren ist, dass die Daten permanent übertragen werden, dass wir als Verbraucher, als Nutzer der Fahrzeuge halt nicht wissen, welche Daten gesammelt werden, welche Daten übertragen werden und wir auch nicht widersprechen können. Und vielleicht noch ein Beispiel aus dem Renault Zoe, der als Elektroauto damit untersucht worden ist. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass Renault als Autohersteller den Ladevorgang an der Ladestation, wenn ich meine Batterie aufladen will, unterbrechen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich die Rate für die Batterie, fürs Leasing der Batterie nicht bezahlt habe, dann können die sagen, oh, der will gerade wieder aufladen, dann drehen wir einmal den Strom ab und warten mal, bis er Zeit hat. Und da denke ich, ist Diskussionsbedarf, ob man da in die Richtung weitermachen kann.
Da würde ich gerne ganz kurz einhaken, denn Sie haben einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Die Frage ist, wissen wir, welche Daten da gesammelt werden und können wir dem widersprechen? Das Interessante an so Fahrzeugen, es sind ja hochkomplexe Maschinen. Selbst wenn wir wüssten, wofür wir da widersprechen, wir wissen ja nicht genau, was das tut. Also wenn Sie beispielsweise sagen, ich überspreche der Übertragung der Fahrersitzsensorik beispielsweise. Dann können Sie das machen und sagen, das finde ich keine gute Idee, aber dann funktioniert komischerweise Ihre Speicherung der Einstellungen nicht mehr beispielsweise. Das wird Ihnen das dann zurückgeben. Oder sowas wie, ich widerspreche der Übertragung des Drucksensors auf das Lenkrad, das ist mein Lieblingsbeispiel bei autonomem Fahren, aber dann funktioniert die automatische Aufweckfunktion eben nicht mehr. Wenn Sie am Steuer einschlafen, dann schlafen Sie halt weiter beispielsweise. Und diesen Zusammenhang herzustellen, welche Funktionalität habe ich denn da und was kaufe ich mir mit dieser Datenweitergabe, das ist völlig intransparent. Also kann man nicht wirklich sehen, unter anderem auch deswegen, weil das sehr, sehr komplex darstellbar wäre. Also was für eine Form von Darstellung müsste man dem Verbraucher geben, dass er versteht, welche Form von Daten werden eigentlich für welchen Dienst gesammelt und wofür brauche ich das jetzt eigentlich?
Aber es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man mal überhaupt zur Auflistung hätte, welche Daten überhaupt gesammelt werden. Genau. Also da glaube ich, geht es schon mal los.
Aber ich muss ja widersprechen und nicht akzeptieren. Das ist ja das Interessante, dass wir bei allen Geräten, die wir haben, einfach alles mitgeliefert bekommen und im Einzelnen dann furchtbar suchen müssen, wo ist denn überhaupt die Möglichkeit, dass wir widersprechen und nicht alles Einzelne erstmal akzeptieren müssen.
Ja, aber es ist halt die Frage auch, sind es Daten, die für mich relevant sind, die für mich privat wichtig sind, oder sind es nur Allerweltsdaten?
Aber das wissen Sie nicht.
Das weiß ich eben nicht. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Daten, die für mich nicht wichtig sind, die keinen interessieren, kann ich ja ruhig weitergeben. Aber die für mich wichtig sind oder für mein privates Umfeld ausmachen, die möchte ich natürlich nicht, dass die weitergegeben werden.
Und wofür auch? Ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt, sind so Kernforderungen, die das Datenschutzrecht auch unter anderem an die Hersteller richtet. Erstens fairer Umgang, zweitens Transparenz und drittens, das muss im jeweiligen Verwendungszusammenhang bleiben. Wenn jetzt also ein Autohersteller sagt, ich brauche diese Fahrzeugdaten, um das Fahrzeug sicher zu machen, dann ist das sicherlich ein legitimer Zweck. Aber wenn er diese Daten hernimmt, um sie auszuwerten, was sie für ein Typ Mensch sind, genau, was durchaus möglich ist, jenseits des Fahrverhaltens, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Ja? Und wenn er dann diese Daten auch noch verkauft, wie es Google beispielsweise vorhat, und man kann mutmaßen, dass dieses Google-Auto, was ja auch in diese Richtung geht, dass das einzig und allein dazu dient, das Portfolio der Datensammlung und Analyse von Google abzurunden auf dem Bereich des Verkehrs. Wenn man das macht, dann hat das mit Fairness, mit Transparenz gegenüber den Betroffenen nicht mehr viel zu tun. Mhm. Also zumindest da, und da müsste man irgendwie einen Weg finden, wie man da auf einen Nenner kommt. Wir haben jetzt eine europäische Datenschutzgrundverordnung, die ist im April 2016 verabschiedet worden. Die soll im Mai 2018 in Vollzug gesetzt werden. Da stehen diese Prinzipien drin und ich bin mal gespannt, was die Aufsichtsbehörden daraus machen. Ja, also ob die das durchsetzen, auch gegenüber Autoherstellern, dass man da zumindest im Grundsatz, vielleicht nicht im Detail, aber im Grundsatz wenigstens, den Autofahrern eben sagt, was mit diesen Daten geschieht. Ich selber fahre auch einen BMW und gehört sich so, gell? Was man bayerisches Fabrikat kauft. Ich weiß ziemlich genau, was da so ungefähr, jedenfalls was da an Daten verarbeitet wird. So, und habe natürlich gefragt, meinen Verkäufer, hat dann also das irgendwie weggewiegelt. Ja. Ja? Das ist keine Auskunft, wie ich sie von Autohersteller erwarte, muss ich
sagen. Das ist kein fairer Umgang mit dem Kunden, ja. Aber in Bayern gibt es auch noch einen anderen Automobilhersteller, in Ingolstadt, Audi.
Ja.
Ja, nur zur Abrundung des ganzen
Themas. Ich finde BMW, das Auto, ich fahre das gern, ja. Also das ist ja der Punkt. Und ich glaube nicht, dass da sich irgendeiner positiv oder negativ hervortut. Das will ich jetzt mal betonen. Also ich will jetzt keine Markenbashing betreiben.
Glaube ich auch nicht. Aber Sie wollten was sagen. Ich zu den beiden bayerischen Herstellern gerne eine kurze Geschichte loswerden.
Gerne, wir sind im Wirtshaus.
Weil ich habe einen Bekannten, der fährt eines der bayerischen Modelle und war innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen des Öfteren bei der Konkurrenz im Autohaus, weil er da jemand kennt und hat den wegen irgendwas besucht und so weiter. Dann dauert es nicht lang, nämlich genau 4 Tage, als er von seinem Hersteller, dessen Fahrzeug er fährt, einen Anruf kriegt, ob er mit dem Modell noch zufrieden ist, ob er vielleicht ein Angebot über ein neues Modell hätte wollen oder wie es so ausschaut, ob er gerade darüber nachdenkt, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Jetzt, wenn man eins und eins zusammenzahlt, dann kommt man drauf, wo die Sache herkommt. Also. Und da denke ich mal, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist, glaube ich, nicht im Sinne der Verbraucher. Ja.
Aber der Verbraucher, jetzt haben Sie immer gesagt, der Verbraucher gibt unbewusst seine Daten weiter. Das ist ja was, wo der Automobilhersteller oder irgendeiner oder der Kühlschrank das meldet, was aber der Verbraucher selber gibt ja auch seine Daten weiter. Ich habe mich auch vorbereitet, so wie Sie ja auch. Da gibt es jetzt was, auch in der Werbung wird jetzt immer ganz toll propagiert. Ich fotografiere meine Rechnung ab, ja, mit einer App, mit dem Handy und kann gleich im Taxi zum Beispiel schön meine Rechnung überweisen, ja, und das geht ganz automatisch. Jetzt, wenn ich was gekauft habe beim Saturn, ein Radio, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn ich meine Rechnung abfotografiere, wo ich beim Arzt war, ja, und habe vielleicht irgendeine Krankheit, ja, die vielleicht nicht jeder wissen will, dann fotografiere ich die ab. Die Bank weiß das sofort, was ich habe. Ja. Google weiß es auch, weil die Daten gehen ja nicht bloß von mir zur Bank, sondern die gehen ja einmal um die Welt. Ja. Also die Leute selber werden ja auch schon in der Werbung dazu angehalten, sorglos mit den Daten umzugehen. Ich fotografiere was ab, ich brauche nicht mehr da eintippen, Überweisung oder so, das geht ganz automatisch. Ja. Wie kann man da, also einmal ist natürlich die Firmen da natürlich in Regress, oder nicht in Regress, aber in Anspruch zu nehmen, dass das nicht einfach so weit verteilt wird, die Daten, aber wie kann man auch die Leute selber ein bisschen sensibilisieren in der Richtung? Nicht alles zu verstreuen.
Ja. Genau. Also Payback ist ein schönes Beispiel aus der alten Welt.
Danke, ja, genau.
Weil die Daten, die da gesammelt worden sind, verhältnismäßig harmlos sind gegenüber dem, was im Moment gesammelt wird. Aber Sie haben völlig recht. Payback ist sozusagen eine Art Vorläufer der Entwicklung, die wir jetzt haben. Jetzt bin ich natürlich von Hause aus immer berufen, die Risiken mir anzuschauen. Sie haben zu Recht gesagt, meine ich, dass wir sollen das auch nicht alles verteufeln. Also ich sehe die Technikentwicklung nicht für, die ist erst einmal neutral, ja, es ist wertneutral. Es gibt viele Dinge, davon profitieren wir. Wir werden viele Sachen, ich meine, alle wollen, sagen wir mal, diese Segnungen ja gerne haben. Aber jetzt geht es halt darum, wie geht man mit den Risiken um, die damit passieren. Ja. Und wie gesagt, mein Job ist es jetzt, die Risiken zu betrachten. Und da wäre eben so der Punkt, dass man eben bei bestimmten Dienstleistern einfach weiß, die gehen mit diesen Daten nicht fair um. Ja, also wer Google als Suchmaschine nutzt, obwohl es eine Fülle von Alternativangeboten gibt, die annähernd, nicht ganz vielleicht, aber annähernd genauso gut sind, der darf sich irgendwo ein Stück weit nicht beschweren, könnte man meinen, dass seine Privatsphäre ausgeforscht wird. Und dass Google oder Facebook, das ist ein zweites Beispiel, dass sie mittlerweile mehr wissen, als man selber über einen. Also, und was darf, oder Amazon ist der dritte Punkt. Also, man geht davon aus, dass es 3 bis 5 große Firmen gibt, die alleine in der Lage sind, von ihren Datenpools so etwas zu erzeugen wie künstliche Intelligenz. Dazu gehören eben Amazon, dazu gehört Facebook, dazu gehört Google. Und was die, wo es mir einfach wirklich Sorge macht, ist, dass diese Firmen in der Lage sind, uns massiv zu manipulieren. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, was vielleicht Sie betrifft. Egal, welcher Partei Sie jetzt angehören. Nehmen wir mal an, Facebook kommt auf den Gedanken, ach Mensch, die Deutschlandwahl, die ist für mich interessant. Ja, weil der Markt Deutschland ist im Moment Datenschutzrecht nicht ein bisschen blöd. Ja? Da so gibt es auch ein paar Fix-Möfs, die Aufrechtsbehörden, die beschreiben auch die Rechtswirkanordnung und so weiter. Wir müssen da die politische Konstellation ändern. Dann sagt jetzt, um jetzt mal ihre CSU-Seele zu streicheln, die böse SPD, die ist für Facebook gut. kann man beliebig umdrehen. Und die CDU, CSU, die passt mir nicht. So, jetzt kann Facebook Folgendes machen. Die sie sagen einfach, sie triggern einfach alle Menschen, die bei Facebook organisiert sind in Deutschland, das sind mit WhatsApp zusammen 40, 50 Millionen Menschen mittlerweile. Ja? Ja, also in einem Bereich mehr als die Hälfte. Und erinnert sie nur jeden regelmäßigen Abstand an 14 Tagen, ach im Übrigen und dann im Oktober das ist Bundestagswahl. Ja? Sie brauchen es auch nicht mal sagen, wegen Sie, Herr Schulz, das ist das perfide. Und wenn es ist statistisch nachgewiesen, das hat so eine Untersuchung der Stanford University, dass das nachhaltig dazu beiträgt, dass die Wählerbeteiligung dieser Leute, die getriggert sind, gegenüber den Leuten, die nicht getriggert werden, steigt. Es gibt einen Praxistest sozusagen bei Facebook. Facebook hat das gemacht. Bei den US-Wahlen, bei der zweiten Obama-Administration, als der Obama sozusagen das zweite Mal angetreten ist, hat Facebook diese Trigger-Methode angewandt. Laut Mark Zuckerberg hat er es geschafft, die Wahlbeteiligung um 0,8% zu heben. Ja, 0,8%. Und das war bei der US-Wahl möglicherweise entscheidend. Ja? So. Und nun hatte Facebook das wohl nicht so gemacht, dass er jetzt die Demokraten und die Republikaner segmentiert hat, aber es hätte es machen können. Mühelos. Ja? Und da fängt es dann an, wenn sowas offenbar wird, dass jemand regelmäßig zur Wahl aufgerufen wird, da wird jeder sagen, was wollt ihr denn? Das Unternehmen wird doch nur seiner sozialen Verantwortung gerecht. Ja, und das macht doch gar nichts Böses. Es fordert doch nur zur Wahl auf. Und da ist doch nichts Böses dran. Sie haben noch nicht mal eine Wahlempfehlung abgegeben. Wo ist denn das manipulative Element? Ja? Also wir sind an einem Punkt, wo wir Manipulation ausgesetzt sind, wo wir die herkömmlichen sozialen Mechanismen, die man so kennt, die reichen nicht mehr aus, das zu identifizieren. Ja? Und das ist ein Risiko. Ja, und das ist ein Risiko auch für unser freiheitlich-demokratisches System. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Da würde ich gerne zwei Sachen ergänzen, die ich in dem Fall extrem wichtig finde. Das eine ist, Sie haben das so im Konjunktiv beschrieben, Facebook könnte sozusagen. Aber wir haben jetzt gerade einen Wahlkampf hinter uns in den USA und wissen inzwischen ja, wer sozusagen die Targeting-Maschinerien, also diejenigen, die Apparaturen sozusagen dahinter betrieben hat, die hinter den Kampagnen stehen. Im Fall der Demokraten ist das eine Ausgründung von Google-Gründern. Heißt The Groundwork, das ist eine Plattform, die produziert Wahldaten. Die gibt es bei den Republikanern, kann man nicht so gut reingucken, man weiß nicht genau, wer es ist, aber man weiß, dass sie eine haben. Also das ist tatsächlich im Einsatz. Die Frage ist nur, was für eine Art von wie funktioniert dieses Targeting? Darüber weiß man einfach überhaupt noch nicht wirklich viel. Die Tatsache, dass man zur Wahl aufruft, ist eine Sache. Welche Art von Meinungsbeeinflussung sozusagen das Präsentieren spezifischer Inhalte führt, dazu gibt es noch keine wirklichen Forschungsergebnisse. Es ist wirklich ganz schade, dass man darüber noch nicht wirklich viel weiß. Der andere Punkt, den ich aber gerne ergänzen wollen würde, hat mit diesen selbstlernenden Mechanismen da drin zu tun. Wir können das schön verteufeln und sagen, naja, das sind die bösen Plattformen sozusagen. Das ist Facebook, das ist Google, das und so weiter. Aber in Wirklichkeit muss man ihrem Neutralitätsargument auch zu Rechnung tragen sozusagen. Natürlich können die das tun, aber in der Regel liefern die erstmal eine Plattform mit einem algorithmischen System für die Vorschläge von Inhalten. Also wenn Sie Ihren Newsfeed angucken auf Facebook beispielsweise, dann wird der sortiert nicht nach Aktualität unbedingt, sondern danach, mit wem Sie denn so üblicherweise interagieren. Also wenn Sie die Fotos Ihrer Kinder liken, dann bekommen Sie überproportional die Beiträge Ihrer Kinder angezeigt und so weiter. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, die diese Plattformen dafür benutzen, ihnen diese Sortierung vorzunehmen. Und das Interessante ist, dass das natürlich auch Leute wissen, dass das passiert und man kann das von der Seite manipulieren. Also die Tatsache, dass das trainierbare Systeme sind und Systeme, die lernen, heißt eben auch, man kann die einfach mal von der Seite mit ganz vielen Daten bombardieren sozusagen und dann produzieren die ganz bestimmte Ergebnisse. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von interessanten Tiefenbohrungen in der Forschung dahinter, wie denn sozusagen sowas wie Online-Lobbyismus, könnte man das ja fast nennen, funktioniert, also wie diese Meinungsmache auf sozialen Medien funktioniert und welche hochgradig professionalisierte Infrastruktur da inzwischen auch von Parteien, die wir nicht so mögen, aufgebaut wird, um genau diese in der Forschung so schön Filterblasen genannten Phänomene, nämlich dass sie in so einer Blase stecken und nur ganz bestimmte Inhalte bekommen, einfach zu einer bestimmten Seite zu verschieben. Und zwar dadurch, dass sie einfach eine bestimmte Anzahl von Beiträgen häufiger auf ihrem bei ihnen erscheinen lassen. Ja. Und das ist selbstverstärkend. Also in dem Moment, wo Leute das in die Hand nehmen und sagen, wir wollen jetzt mal in eine bestimmte Richtung treiben, das kriegen die hin, das geht. Kauft man sich einen Amazon-Server und baut ein Botnetz drauf und dann lässt man das laufen. Und das dauert nicht lang.
Jetzt mal wirklich, die Grundlage ist ja, dass wir unsere Daten freigeben. Warum sind wir Menschen denn mittlerweile so geworden, dass wir, ich glaube, die meisten von uns wissen ja, dass es nicht so toll ist, wenn wir das alles irgendwie machen. Ist es so die Bequemlichkeit einfach? Aber wenn ich mir überlege, in meiner Jugend war diese Volkszählung damals. Und es war ein Mordsaufstand, dass man überhaupt gesagt hat, da wohne ich und ich bin so alt. Und jetzt geben wir alles raus. Ja. Ist es die Bequemlichkeit? Was ist es?
Also es ist,
dass wir das, oder haben wir uns einfach so dran gewöhnt? Ich meine, die meisten von uns wissen doch, was sie da machen.
Also,
weil ich weiß ja, wenn ich bei Amazon was bestelle, wenn man zu viert in einer Familie einen Amazon-Account hat, kriegt man dann spaßige Angebote plötzlich, wenn man merkt, aha, der Sohn hat das und das bestellt, jetzt sollte ich mir auch diese Schuhe kaufen. Aber die Frage ist doch, wieso lassen wir uns denn das so einlullen? Wir wissen es doch eigentlich.
Zu also, wir wissen können Sie vielleicht mehr sagen.
Also es ist, es gibt mehrere Erklärungsmodelle. Das eine ist, was ich bei jungen Leuten öfters mal höre, ist, ja, wir kennen die Risiken, aber die Funktionalität ist nützlich. Also junge Leute gehen da erstaunlich pragmatisch damit um und sagen, das ist ein Teil des Geschäfts. Also es gibt einen Teil von jungen Leuten, die so denken und das dann auch in dieser Richtung steuern und diese Medien auch nur in sehr begrenztem Umfang nutzen. Anders als andere. Ja, mein Eindruck ist, das sind etwa 10%. 10%, also jeder zehnte Jugendliche oder junge Erwachsene nutzt das in diesem Sinne zielgerichtet, bewusst, professionell, hat das Ding im Griff. Die Funktionalität, das haben die meisten irgendwo drauf. Ja? Also es ist nützlich, es ist schnell, man kann mit seinen Leuten sich zusammentun, das ist schön. Die Risiken, die sind zunächst einmal, wirken erstmal abstrakt. Und man sieht den konkreten Vorteil und wägt ab mit einem abstrakten Risiko. Wie werden sie sich entscheiden, wenn sie einen konkreten Vorteil haben, aber ein abstraktes Risiko? Und jüngere Leute sind in der Tendenz eher risikofreudiger und nehmen dann den konkreten Vorteil. Das ist ein Erklärungsmodell. Das zweite, obwohl sie das Risiko sehen. Das zweite Modell ist, dass man, dass Menschen wenn sie das Thema kennen und sich damit befassen, in der Tendenz dazu neigen, in konkreten Verwendungszusammenhängen zu denken. Ich will mal ein Beispiel nennen, das ist mein Lieblingsbeispiel. Ist auch schon uralt, aber ist aus dem Jahr 2007, also aus den Kinderschuhen von Facebook noch. Friseur-Auszubildende lässt sich krank schreiben und postet dann erst zum Doktor, dann Koffer packen und geht dann nach Mallorca, 2 Wochen, und geht da in die Disse, lässt sich ein Tattoo stechen und natürlich sind die tollen Bilder natürlich dann hochgeladen. Und als sie nach Hause kommt, findet sie die fristlose Kündigung ihres Arbeitgebers im Briefkasten. Wie konnte das passieren? Und gut, jetzt könnte man natürlich sagen, mal Mädchen, selbst dran schuld. Ja, man betrügt seinen Arbeitgeber nicht, aber das ist nicht der Punkt. Sondern das ist ein Phänomen, was ich immer wieder feststelle, auch in meiner aufsichtsbehördlichen Tätigkeit, dass die Leute nicht, die wissen abstrakt, Internet ist zweckfreie Bude, ja, da kann man, wenn man, was man da reinstellt, kann jeder potenziell sehen. Aber wenn sie jetzt konkret etwas veröffentlichen, dann denken die, ich will das meinen Freundinnen und Freunden zur Kenntnis geben. Die denken nicht daran, Aber es könnte mein Arbeitgeber auch zur Kenntnis nehmen. Das machen die wenigsten. Es gibt mittlerweile eine Fülle von Rechtsprechung dazu, vor allem im Gewerkschaftsbereich, ja, wo Gewerkschaftsangehörige, Betriebsräte sich in irgendwelchen Facebook-Selbsthilfegruppen austauschen und dann sich wundern, dass ihr Arbeitgeber sie abmahnt. Ja, und die Frage ist, ist das zulässig oder nicht? Gibt es eine Fülle, es gibt hunderte von Entscheidungen mittlerweile dazu. Es müsste sich eigentlich in Gewerkschaftskreisen und in Betriebsratskreisen rumspringen gesprochen haben, dass das ein Risiko ist. Trotzdem passiert es immer wieder, weil die Leute es einfach nicht in ihren Kopf kriegen, dass wenn ich jetzt im Netz mich bewege, ich für jedermann zuständig bin und nicht jedermann mich öffne, wenn ich nicht Schutzmaßnahmen ergreife. Und eben nicht dem öffne, der dem ich eine Botschaft adressieren will. Und Facebook und Google Plus fördern das. Ja, wir hatten früher in Deutschland auch ein soziales Netzwerk, das war StudiVZ, die StudiVZ-Gruppe. Ja, so ein paar von uns kennen das vielleicht noch. Die hatten den Begriff Kruscheln. Ja? Ach, das klingt ja wie Kuscheln, ja? Oder Freunde finden. Ja? Das sind alles Begriffe, die suggerieren eine gewisse Vertraulichkeit, Atmosphäre und die befördert so etwas. Selbst bei Leuten, die sich mit den Risiken auskennen. Das ist nachgewiesen durch Studien. Selbst dann. Und deswegen umso mehr, also man kann sicherlich auf die Selbstverantwortlichkeit der Menschen auch ein Stück weit verweisen. Ja? Also man muss die Leute dann entsprechend schulen, man muss die bilden, man muss denen mehr Medienkompetenz beibringen, aber man muss auch die Dienstleister in die Pflicht nehmen und muss denen sagen, also Leute, ihr müsst ein Mindestmaß an Fairness, muss einfach sein. Ja? Und wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr euch, vor allem die US-Amerikaner, wenn ihr euch nicht an den europäischen Fairness-Begriff orientieren wollt, dann müsst ihr es halt spüren. Ja, dann muss man denen einfach auf die Finger klopfen. Ja? Das wäre so meine Haltung dazu.
Das ist aber doch schwierig. Ich meine, das sind Großkonzerne, die haben eine Marktmacht und man sieht ja auch wieder bei den letzten Urteilen, wo ich mich erinnern kann, war es immer so, dass eigentlich die Gewinner immer Google und Konsorten waren.
Das stimmt nicht.
Nicht?
Nein.
Also das ist aber mein gefühlter Eindruck. Ja.
Also wir haben beispielsweise Google gezwungen, dass sie Widerspruch zulassen müssen und das setzt Google auch um. Wenn sie im Internet feststellen, Google-Maschine wird genutzt und der Name Thomas Petri taucht auf, na gut, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil man sagen kann, theoretisch eine Person des öffentlichen Lebens, ja, zumindest als Funktionsträger. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ein Heinz Müller da ist und da ist eine Information über den Heinz Müller, über eine Suchmaschine auffindbar, dann kann Heinz Müller nicht haben will, dann kann er gegen Google Widerspruch einlegen. Und Google muss das prüfen und muss in der Regel diesem Widerspruch Folge leisten. Das ist höchstrichterliche Rechtsprechung auf EU-Ebene, das ist EuGH, ja, Europäischer Gerichtshof. Und Google setzt das um.
Wer kontrolliert das Ziel mit 30 Mitarbeitern? Wie geht das?
Also ich kontrolliere es nicht, weil ich die Behörden kontrolliere in Bayern. Aber die Deutschen kontrollieren es, die Spanier kontrollieren es, die Franzosen kontrollieren es, die Belgier kontrollieren es. Das sind zwar auch alles nur 30 bis 200 Leute, aber viele Hunde sind es. Sind schon geeignet. Also, wenn sich da ein paar Hunde dranhängen, ja, dann bewegt sich Google auch. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel und da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und also, sagen wir mal, ganz große Sauereien aus unserer Sicht sind da noch lange nicht abgestellt. Also, zum Beispiel vor allem diese Zusammenführung von Daten aus allen Bereichen des Google-Konzerns, ne, also Alphabet, das ist nicht, das verstößt gegen europäische Datenschutzstandards. Das sind sich alle europäischen Datenschutzbehörden einig. Da sind wir dran, Aber das braucht seine Zeit, bis das eben auch die Instanzen hochgeht und die Gerichtsverfahren durchgehen, bis man das hochtreibt bis zum Europäischen Gerichtshof. Dauert das halt ein paar Jahre. Ja, ist klar. Also nochmal, wir Aufsichtsbehörden sind auch keine Wundermaschinen. Ne? Ist auch klar, wir haben ein sehr begrenztes Arsenal. Das wird jetzt ein bisschen aufgepimpt durch die europäische Verordnung. Also wir werden beispielsweise richtig saftige Bußgeldkompetenzen bekommen. Aber natürlich, Sie haben völlig recht, mit 30 Leuten. Ich habe 30 Leute, Sie haben ziemlich gut recherchiert, offenbar. Ja, wahrscheinlich haben Sie Google verwendet.
Ja? Ich habe halt den Flyer verteilt.
Ja, genau. Also ein
Das sind Sie selber schon.
Ja, das steht auch im Haushalts, es ist auch im Haushaltstitel drin. Ja? Also, nee, ich verberge da auch nichts. Aber 30, 32 Leute, da kann man natürlich nur begrenzt was machen. Ne? Das gebe ich gerne zu. Ja? Aber man darf es halt auch nicht nur auf die staatlichen Behörden geben, sondern das, was wesentlich ist, dass man einen Instrumentenmix einsetzt. Ja, aber jetzt rede ich schon lange.
Wir waren ja auch bei dem Punkt,
wir wollen ja auch nicht alles vertrümpfen. Ja? Sondern wir haben ja Chancen.
Ich wollte es mal von einer Seite verteufeln, aber ich dachte, vorhin sozusagen die Fackel des Fortschritts ganz hochgehalten. Das kann man das mal andersrum machen. Sie haben vorhin ein wunderbares Bild von diesen 10%, die es dann wissen, aufgemacht. Ich würde fast widersprechen, dass wir das wissen. Also ich würde ja, natürlich, Arne, je nachdem, was für ein Typus von Medienkompetenz wir Blick haben, das können wir dann sagen. Das können wir sagen, sowas wie, dass, naja, damit ich, wenn ich mich krank gemeldet habe, ein Foto von meiner Reise nicht online stelle, das könnte ich wissen können. Okay, wunderbar. Ja. Aber das, was tatsächlich mit diesen Daten passieren kann und was man damit macht, ich weiß ich nicht. Das kann ich nicht wissen. Also wenn ich beispielsweise Facebook den Fall nehme, für Facebook sind unsere Kontakte, also das, was also ich kenne, sie kennen den, er kennt den, erstmal Graphentheorie, sondern nicht das weiter. Das ist erstmal eine Baumstruktur, da weiß Facebook sagt zum Paar Verknüpfungen. Und was man damit macht und wofür man die benutzt, die denken sich zwischendurch mal aus. Ne? Da fahren die neuen Algorithmus, laufen und machen, benutzen das, keine Ahnung, zur Sortierung der wichtigsten Nachrichten beispielsweise. Oder dafür, dass sie ihnen neue Freunde vorschlagen oder was auch immer. Und diese Anwendungsfälle sozusagen, die können sie gar nicht imaginieren. Die können sie als Nutzer, als Verbraucher gar nicht vorstellen. Also sie können ja nicht denken, ich schränke meinen Medienkonsum auf diese Art von Gebrauch ein. Naja, dann schränken sie halt die Daten, die sie liefern, ein. Aber das, was sie damit dann reproduzieren können, das wissen die gar nicht, das können sie auch gar nicht.
Also man kann dann Ahnung kriegen, wenn man mal sich sozusagen die Seite des Kunden von Facebook schlüpft. Das sind nicht wir als User, sondern das sind die Unternehmen, die Facebook dadurch finanzieren, dass sie eben Werbeaufträge schalten. Und früher war das wunderbar transparent. Da konnte man also dann Aufträge teilen oder eruieren, wie viel das kostet. Und Sie könnten beispielsweise also völlig frei nachfragen, das ist nochmal so eine kleine Geschichte, ich habe das natürlich ausprobiert, im studentischen Segment natürlich, ja, als Vorlesung habe ich mir gedacht, naja, meine jungen Damen würde das vielleicht interessieren. Da habe ich gedacht, guckst du doch mal nach, wie viele junge Akademikerinnen unter 25 alleinstehend sind und sich für Schwangerschaft interessieren. Ich bin mir sicher, dass das, und zwar im Großraum München, muss ich ja schon meine Hochschule da irgendwie beschicken, und ich wollte also 100.000 haben, habe dann noch runterkorrigiert auf 10.000, Facebook musste mich also schwer enttäuschen, es sind nur 3.874, also unterhalb der kritischen Grenze, von jungen Frauen im Großraum München, die unter 25 sind, die Akademikerinnen sind, die sich für Schwangerschaft interessieren, aber alleinstehend sind. Ja?
Sind Geschäftsmodell jetzt?
naja, ich sag mal nur, also man kann da alles Mögliche machen. Das ist jetzt nochmal, im Großraum München mag das vielleicht noch ein harmloses Datum sein. Auf dem Land ist es kein harmloses Datum mehr. Und man kann beliebig andere Beispiele nehmen. Wir haben ähnliches Modell durchgespielt im Bereich Alkoholismus. Und da sehen die Zahlen hier im Großraum München ganz anders aus, muss ich Ihnen leider sagen. Also liebe Münchner, Münchnerinnen, falls Sie hier sitzen.
Prost,
ja, Prost, ja. Ja, Prost. die Prozentzahlen, die man dann ganz scharf, detailscharf auf Personengruppen ausrichten kann, die sind gewaltig.
Ja, nochmal zum Verständnis. Also Sie haben praktisch bei Facebook angefragt, ja?
Ja, ich möchte eine Werbeschaltung für eine Personengruppe, die...
Und Facebook hat Ihnen da eine Rechnung geschickt, das kostet dann so und so viel?
Ja, Kostenvoranschlag und sagt, wir können dir das bieten.
Und Sie haben aber dann nur die Prozentsatzzahl bekommen oder haben Sie wirklich die Namen bekommen? Die Frau Müller und
Facebook,
die Frau Meier.
Gibt die Namen normalerweise nicht raus, das ist ja Geschäftsgeheimnis, sondern die platzieren die Werbung, die Sie schalten wollen, bei diesen Personen.
Okay, dann ist aber wurscht, wie die heißt oder so, aber diese aber Dame, Facebook, die dann
weiß aber, wer das ist.
Genau,
sie, das ist leider überhaupt
diese Dame
nicht
kriegt dann speziell diese Werbung geschaltet aufs
Handy.
Überhaupt
nicht oder? Wurscht. Sie hatten vorhin das schöne Beispiel mit den 0,9% Steigerung der Wahlbeteiligung. Wenn das Schalten von bestimmten Inhalten bei einer bestimmten bestimmten Klientel nur dazu führt, dass ein bestimmtes Produkt um 0,02% steigt, beispielsweise. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Targeting funktioniert dann super. Ne? Ja. Also wir können jetzt denken, ja, die können nicht auf einen zurechnen. Ja, klar, das können die nicht. Aber es erzeugt unglaubliche Effekte, wenn man das in Mengen tut. Und die sind nicht zu unterschätzen. Und das sind nur die öffentlich zugänglichen Varianten. Also genau. Wenn Sie Kunde spielen oder wenn Sie die Grafensuche beispielsweise, die Facebook ja offen hat, wo man sagen kann, gib mir mal eine Liste von 10 Akademikerinnen und so weiter. Das funktioniert ja öffentlich. Aber was man sozusagen im Hintergrund mit diesen Daten noch machen könnte, das da müssen Sie sehr viel Fantasie entwickeln, wenn Sie sich das ausdenken. Das ist übrigens ein Punkt, den man zu dieser Marktmacht der Plattform auch noch sagen muss. Es reicht übrigens nicht, wenn man sagt, na, ich nutze die nicht mehr beispielsweise. Ja. Ich nutze Google nicht mehr, um zu suchen, oder ich nutze Facebook nicht mehr, um meine Kontakte zu pflegen. Sie haben es gerade vorhin schön gesagt, das sind die großen Spieler im Spiel um künstliche Intelligenz. Und das liegt einfach daran, dass sie die großen Serverinfrastrukturen haben, auf denen man solche Berechnungen machen kann, auf denen man sagen kann, ich habe hier 26 Millionen Datensätze, mach mal was damit. Das kann nämlich nicht jeder. Das dauert, man könnte sich das nicht vorstellen. Wir haben so Medienbilder von künstlicher Intelligenz, da redet man mit und dann reden die mit einem. In Wirklichkeit muss man diese Modelle trainieren und 26 Millionen Datensätze rechnen. Das dauert mal 3 Tage auf einem normalen Rechner. Auf einer großen Serveranlage nicht. So ein Google und Facebook und Amazon dieser Welt können das und die hängen halt mit ihren Angeboten dafür hinter Angeboten, die sie gar nicht einschätzen können. Also wir haben beispielsweise ein Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk, arbeiten mit dem an einer neuen Mediathek. Die wollen sowas Wunderschönes einbauen, was Sie vielleicht von Netflix und Amazon kennen, nämlich, dass wenn Sie einen Inhalt angeguckt haben, der nächste Ihnen vorgeschlagen wird, was ein Grundproblem ist in Bezug auf die öffentlich-rechtliche Grundversorgung, also wegen dieser lustigen Filterblasen. Aber das Interessante ist, eigentlich hat man die Infrastruktur, um diese ganzen Vektoren zu rechnen, dafür überhaupt nicht und müsste sich eigentlich einen Anbieter suchen, der das für einen kann. Gott sei Dank gibt es bei Öffentlich-Rechtlichen auf europäischer Ebene einen Versuch, eine eigene Dateninfrastruktur dafür aufzubauen, damit man das dort rechnen kann. Ansonsten würde es nämlich bedeuten, man muss seine Daten nehmen, zu einem dieser großen Anbieter hochladen und sagen, hier, Google, rechne mir das mal. Also nicht hochladen muss man es nicht mehr, aber die Angebote von Google, TensorFlow beispielsweise oder von Amazon und Facebook, Amazon Elastic Cloud, das sind die großen Figuren, mit denen wir da spielen. Und da passiert sozusagen im Hintergrund Stärkung dieser Marktmacht, da nützt es überhaupt nichts, wenn Sie sagen, ich benutze das nicht mehr, sozusagen, Sie schalten Ihren Bayerischen Rundfunk an und eventuell sind die Daten, die da verrechnet worden sind, von Amazon verrechnet. Jetzt ist das Gott sei Dank in dem Fall nicht so, aber das kann Ihnen passieren. Oder Sie haben Logistiker, kriegen ein Paket und die...
Jetzt
und die
muss ich schon mal sagen, jetzt mache ich seit einem halben Jahr, kümmere mich um dieses Thema, ja, nerve meine Familie die ganze Zeit mit dem, was ich alles gelesen habe. Und jetzt steige ich aus bei dem, was Sie mir erzählt haben, ja.
Das ist die Welt.
Es steigt jeder aus. Und dann ist es doch ganz praktisch, dass ich das einfach weiter benutze und denke mir, ich mache jetzt die Augen zu, ist mir völlig wurscht, ob die wissen, dass ich heute Nachmittag Leberkäse gegessen habe oder nicht. Es ist mir ganz egal.
Ich wollte vorhin auch zu der Frage, warum machen wir das eigentlich, was sagen. Naja, wenn Sie sich so ein neues Telefon kaufen zum Beispiel und nehmen das aus Ihrer Verpackung und sagen, jetzt schalten Sie das alles mal aus, was Sie da nicht verbreiten wollen. Selbst wenn Sie es fänden, selbst wenn die Anbieter ganz fair werden und würden Sie ihn auf der ersten Seite präsentieren, ich schalte das jetzt alles aus, dann ist das ein ziemlich dummer dummes Stück Metall und Glas. Das macht nicht wirklich viel. Das wird Ihnen nicht viel Freude bereiten. Sie werden sofort wieder in die Ecke legen und sagen, was brauche ich das? Ja. Nimm ich mein altes Nokia-Telefon mit den kleinen Tasten wieder.
Kommt ja wieder, habe ich gelesen. Ne?
Genau, nicht ohne Grund vermutlich.
Aber dann müsste man telefonieren können und das kennen die meisten.
Nein, was ich sagen will.
Aber da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen. Was geht uns verloren? Dazu eine nette Geschichte. Ich habe vor 2 Wochen eine ältere Dame getroffen, eine alte Nachbarin von mir, und die erzählte, sie sind beieinander gekocht im Freundeskreis und einer hat gesagt, der hat in irgendeiner Werbung ein Lied gehört und hat es vorgesungen. Und dann haben sie 20 Minuten rumgeüberlegt, was war denn das für ein Lied und weißt du noch, was hast du verbunden, wer hat es denn damals gesungen? Wenn sie es ihrer Enkelin gegeben hätte, die hätte das in ihr Smartphone gesungen und es hätte gemacht und man hätte gewusst, wer es ist, wann er es gesungen hat, wie oft es gecovert wurde, alles. Und sie hätten nicht diese 20 Minuten gehabt, in denen sie gemeinsam Freude hatten, nämlich zu entdecken, dass da hinten noch was drin war, was lang verschüttet war und man hat miteinander gesungen und Erinnerungen ausgetauscht. Das ist alles weg. Es ist nicht mehr da. Was geht uns denn da verloren?
Also ich glaube schon, dass es sowas verloren geht wie ein Stück Lebensqualität und auch Privatsphäre, weil sie alles auslagern, wenn sie alles auslagern, was ihr Leben bewegt, dann gehen ihre Rückzugsfelder verloren. Und ich glaube, dass das wichtig ist für uns Menschen. Also ich bin, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen Aldous Huxley gelesen, diese schöne neue Welt. Also bei uns war das Schulprogramm. Also wir haben auch George Orwell gelesen mit 1984. Ehrlich gesagt habe ich weniger Angst vor 1984 im Moment als vor Huxley. Dass wir in ein Gesellschaftssystem zusteuern, wo ganz wenige Akteure die große Masse von Menschen steuert, ohne dass sie es mitbekommen. Und ihnen wird vorgeschrieben, mehr oder weniger, natürlich als Service verpackt, wie sie ihr Leben leben und das, was das Leben eigentlich ausmacht und was sie auch ausmacht als Persönlichkeit, das reduziert sich. In Frankfurt an der Universität, das ist meine alte Alma Mater, da gibt es auf dem Campus eine Figur, die besteht nur aus Zahlen und Daten und Zeichen. Das ist wirklich ein wunderbares Zeichen. Also die Figur besteht, ist für einen Computer durchsichtig, ja, aber selber amorph, ja, da ist nichts mehr da. Also da muss man aufpassen, ja, dass so etwas nicht passiert. Ich bin nicht pessimistisch. Ja? Wir kriegen das, wir Menschen kriegen das schon irgendwie hin. Wir handeln solche technischen Entwicklungen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Aber wir werden eine Weile brauchen, bis wir das im Griff haben, glaube ich. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine schöne neue Welt hineinkommen, wo wir nur noch gesteuert werden. Und ich hänge noch diesem alten schönen Bild der Freiheit des Menschen an, der bis zum gewissen Grad autonom entscheiden kann. Und also das ist, deswegen mache ich den Job, den ich mache.
Kann das ich ist aber, nicht mehr so schnell fahren, wie ich will? Entschuldigung.
Kleiner Einwand. Das heißt aber, ich war jetzt ein bisschen traurig, weil wir jetzt gesehen haben, ja, wir geben das Leben ja wirklich aus der Hand. Ja. Was ich jetzt da gehört habe, ja. Aber Sie sind trotzdem zuversichtlich und optimistisch, dass wir es momentan, es schaut so aus, als hätten wir es wirklich aus der Hand gegeben, wir holen es aber wieder zurück. Das ist so praktisch die optimistische Kernaussage jetzt dieser Runde.
Ja, da gibt es auch Indikatoren dafür. Ja? Also ja. Man kann zum Beispiel, es gibt oder technische nicht? Gegenmodelle, ja. Wie man also sozusagen privat halt sich zurückholen kann.
Ich also schmeiß mein Handy in den Gulli, oder was? Nö. Das ist das technische Gegenmodell?
Nee. Also man kann schon, es gibt schon Varianten, wie man Privatsphäre oder wie man die Steuerung von solchen Prozessen seinerseits sozusagen nutzerbezogen auch steuern kann. Es gibt ganz simple Instrumente, die auch, sagen wir mal, den großen Anbietern auch signalisieren, Moment mal, da bildet sich jetzt auch so etwas aus wie ein Markt für datenschutzfreundliche Konzeptionen. Das gibt es schon.
Ja, ich glaube, da ist wirklich die Lösung zu suchen. Also nur um es einfach ein bisschen aus dieser, aus dieser Verteufelungs- und Lobecke rauszunehmen. Die Frage ist, kann man alternative technische Lösungen entfinden oder soziotechnische Lösungen, wie wir das immer so gerne nennen, entwickeln. Die Frage ist, ob man beispielsweise Modelle entwickeln kann, in die sowas wie den Tausch von Daten oder das Verwenden von Daten nicht unbedingt nach so einer Marktlogik denken. Ja. Im Sinne von, ich verkaufe meine Daten, dafür bekomme ich ein Produkt, sondern können wir vielleicht andere Modelle dafür finden. Wir haben, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte gucken, durchaus mit anderen Modellen mal gespielt. Wir haben so genossenschaftliche Figuren mal aufgemacht, beispielsweise für das Handeln mit Geld und für das Handeln mit Entscheidungen beispielsweise. Da gibt es leichte Versuche, das auf der Ebene von Datenverwendung zu machen beispielsweise. Also sowas wie, warum müssen wir denn jeweils, wenn wir in der U-Bahn stehen, jeder Einzelne für uns das Anschlusstaxi bestellen und dafür unsere Daten an einen Anbieter geben? Wir könnten doch auch sagen, diese U-Bahn braucht an der Haltestelle 3 Taxen. Das wäre doch eine Möglichkeit beispielsweise. Das ist ein sehr einfaches genossenschaftliches Modell. Umgekehrt gibt es das bei der Informationsverarbeitung. Also Wikipedia ist ein gutes Beispiel dafür oder Daten, also Commons-Modelle sind ein gutes Beispiel dafür. Gibt es durchaus Versuche, das anders zu machen. Oder es gibt Möglichkeiten zu sagen, ich muss ja nicht auf die großen Suchmaschinen verzichten beispielsweise, sondern ich kann so ein Projekt wie das aus dem Kontext von Helen Nissenbaum, Track Me Not, benutzen. Das ist ein kleines Zusatzprogramm, was ich in meinen Browser, also mein Internetzugangsprogramm, um es mal wirtshauskompatibel zu sein, installiere, was nichts weiter tut, als die Suchmaschine mit beliebigen Suchanfragen zu beschießen, sozusagen, sodass meine eine sehr spezifische Suchanfrage in einer Menge von unterschiedlichen Anfragen, die man nicht sinnvoll auswerten kann, untergeht. Das ist beispielsweise eine sehr einfache Idee, wie man auf einer technischen Ebene ja auch über Alternativen nachdenken kann. Also so ganz verloren ist es nicht.
Also die Datenflut erzeugen, sodass es nichts mehr bringt, ja, oder wie?
Es gibt übrigens auch eine interessante Bewegung, die war vor ein paar Jahren viel stärker, ein bisschen abgeflacht inzwischen, die nannte sich Post-Privacy, also alles, was nach der Privatheit kommt. Und das Grundkonzept ist ganz einfach. Ich gebe so viel Daten raus, dass man damit überhaupt nichts mehr anfangen kann und man im Prinzip zu viele Muster findet, die nicht mehr wirklich auswertbar und nutzbar sind.
Also das ist Familien-Amazon, ne? Wo man nicht mehr durchblickt, weil...
Genau, und noch schöner wäre es, wenn es ja nicht ihre kleine Familie ist, sondern 30, 400, 3000 Menschen.
Die Straße bestellt über meinen Account.
Aber die Frage, die ich mir immer stelle, auch als Familienvater, wie bringe ich meine Kinder auf die richtige Schiene zum Umgang eben mit den eigenen Daten? Weil, gut, ich glaube, die meisten von uns haben Kinder, die innerhalb einem gewissen Alter kann ich genauso gut mit dem Glasler reden, das ist dann das Gleiche. Da stellen wir dann die Frage, wie kriege ich die Information eben an die Kinder, weil das Bildungssystem schafft es ja auch nicht. Gibt es da irgendwelche Modelle, dass man sagt, man muss die Jugendlichen besser in diese Richtung schulen oder vorbereiten, oder wie kann man das bewerkstelligen?
Also gibt es Modelle. Die bayerische Staatsregierung hat ja vor einigen Jahren mal so etwas wie einen Medienführerschein ins Leben gerufen, hat also dann versucht, Lehrerinnen auszubilden, dann eben in Dillingen, in seiner Lehrerfortbildungsakademie, um dann eben diese Lehrer dann auf die Schüler anzusetzen. Rein technisch gesehen würde ich sagen, ist das rausgeschmissenes Geld, weil die jungen Leute, was die technischen ist leider viel, viel schneller sind beim Lernen, als wir Erwachsenen, selbst die Lehrer. Ja. Wobei ich höchste Hochachtung vor Lehrern habe. Also das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass oder wo die Leistung der Lehrer dann bestehen muss, ist, das nachvollziehen zu können, was die Jungs und Mädels da machen. Und dass man denen dann, und das wäre auch die Aufgabe von Eltern, dass man denen dann so etwas mitgibt wie ein Gefühl, was sich gehört und was sich nicht gehört. Also im Prinzip ist es eher eine Art von Wertevermittlung, die wichtig ist. Und dann, man müsste im Prinzip so etwas, da sind wir wieder bei der Sozialethik und der Internetethik, Capullo und so weiter. Also, wo man sagt, also wir müssen sozusagen den jungen Leuten, übrigens den Alten auch, vermitteln, wie man sich zu verhalten hat. Ja, früher, also zu meinen Zeiten, als ich jung war, ja, da war das Internet auch noch etwas hierarchischer strukturiert. Da gab es einen Internet-Ethik-Kodex. Der war ungeschrieben, da waren sich alle drüber einig.
War sogar geschrieben.
Gibt ihn. Ja, es gibt ihn. Ja. Chaos Computer Club hat ihn dann irgendwann mal vertext. Aber im Prinzip waren sich alle darüber einig. Man musste da nicht drüber reden, was sich gehört und was sich nicht gehört. Davon hören Sie.
Ist weg jetzt, ne?
Ist weg. Mhm. Also es gibt es noch auf der Seite vom Chaos Computer Club, gibt es glaube ich das noch, ne? Oder? Mhm. Oder also es gibt so ein paar noch, die das hochhalten, aber das ist die Masse von Menschen hat diese, da muss man eben nochmal erinnern, ja, also unser Wertekanon, den wir haben, den sollten wir nicht über Bord kippen, nur weil wir jetzt neue Medien haben.
Ja, aber da sind wir jetzt eigentlich bei einem wahnsinnig weiteren Schritt der Diskussionen, werden wir über den Wertekanon, der durch diese Digitalisierung sich verändert, ne?
Ja, aber ich meine, Medienbildung ist ein Stück weit eben nicht Vermitteln von Technikwissen, sondern eben das ist, wie transportiere ich meine Wertevorstellung ins Verhalten im Netz?
Oder sozusagen die Frage ist, welches spezifische Technikwissen ist das? Ich habe vor einer Weile ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit Leuten, die versuchen, so mediendidaktische Konzepte aufzusetzen. Und das Grundproblem an mediendidaktischen Konzepten ist immer, dass sie der Zeit ja immer hinterherrennen. Also sie sind quasi dann lehrbar, wenn man sie eigentlich nicht mehr gebrauchen kann, weil sie sich eigentlich an der Oberfläche bewegen, weil sie sich mit Nutzungsformen auseinandersetzen, weil sie die Frage stellen, wie benutze ich denn so ein Facebook richtig, was mache ich denn damit, wie benutze ich denn eigentlich, welche Art von Passwörtern benutze ich denn jetzt eigentlich und so weiter. Da gibt es ein paar Sachen, die sind nicht so schnell vorbei, es gibt ein paar Sachen, die sind aber sehr, sehr schnell vorbei. Interessanterweise aber, glaube ich, da wo Sie vorhin sagten, da steigt man aus, es gibt eine ganze Reihe von Denkfiguren, die kann man, glaube ich, auch im schulischen Kontext vermitteln, die sowas sind wie funktionieren denn eigentlich solche Maschinen? Was machen die denn eigentlich sozusagen hinter diesem wunderschönen, schönen, bunten Bildschirm? Was machen die eigentlich? Wie verarbeiten die Daten und was sind überhaupt Daten für die? Was könnten denn Daten für die sein und wie machen die das? Das kann man relativ gut vermitteln, glaube ich. Da gibt es interessante Konzepte, wie man, ich will jetzt nicht das Loblied von Informatik in der Schule liefern, aber sowas wie eine Idee davon zu liefern, was denn diese Maschinen eigentlich arbeiten lässt und wie das so funktioniert, das ist nicht besonders kompliziert. Die sind eigentlich ziemlich dumm, wenn man sie mal so betrachtet.
Wir sehen ja nur
betrachtet.
Noch die Oberflächen, mit denen wir handeln, aber wissen nicht, was dahinter passiert. Weil wir das vielleicht auch gar nicht so miterlebt haben. Also und wir haben das ja noch irgendwo mitbekommen, wie sich das entwickelt hat. Aber als junger Mensch, jetzt sage ich mal mit 15, du hast diese Oberfläche und tippst da drauf und da passiert was. Oder heute in der S-Bahn eine 5-Jährige, die da ihr Ding schon hat und da irgendwas spielt dran. Und
ja gut, die Spieler, die würde ich jetzt mal ausklammern.
Du siehst dann nur die Oberfläche, aber du weißt ja gar nicht mehr, was passiert denn da drin. Und du müsstest das ja auch erst mal hinterfragen.
Die Spieler würde ich gerade nicht ausklammern.
Ja, okay. Ja, eben. Also jetzt haben wir mal einen Konsens. Nicht keinen Konsens.
Ja.
Okay, aber was ich sagen will, was ich sagen wollte, ist eigentlich, die Spieler würde ich jetzt mal ausklammern, was Medienkompetenz anbelangt. Also
so,
die erwerben nicht unbedingt Medienkompetenz. Aber wenn man Internet anders nutzt, ich glaube schon, dass es viele, 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 also wir überschätzen Jugendliche. Also wir unterschätzen sie.
Der
was die Medienkompetenz. Ja, hallo. Ja, also wir unterschätzen euch gerne. Ja. Ich glaube, also da ein bisschen Optimismus darf man da auch schon mal auch wagen. Ja. Also unterschätzt den Nachwuchs nicht. Und nochmal, wichtig wäre mir diesen Wertetransport. Und eben, dass man auch nicht nur die Technik vermittelt, sondern auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Das Internet erst einmal auch so etwas ist wie ein wirtschaftlicher Vorgang. Ja, also dass Facebook das nicht kostenlos machen kann und aus reiner Menschenfreundlichkeit tut, sondern weil das ein Konzern ist, der damit richtig, richtig viel Asche machen will. Und das ist, muss man... das, sagen wir mal, muss man auch erklären. Ja, und wie das geschieht, wie man das Geld einnimmt, wodurch geschieht das und welche Schädigungspotenziale dann das Internet hat. Ja, also diese Beispiele, dieser furchtbaren, enthemmten Schülerinnen und Schüler, die dann auf ihre Mitschüler eintreten und das auch noch filmen dabei oder sowas, ja? Also solche Enthemmungseffekte. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich mich negativ über andere Menschen im Netz auslasse? Was heißt das eigentlich unter ethischen Gesichtspunkten, unter Wertegesichtspunkten? Darf ich das überhaupt? Ich muss mir schon bewusst sein, dass es eben eine weitere Tragweite hat, als es möglicherweise hat in einem örtlichen Kontext wie in Baltham, wenn man das auf dem Schulhof sagt, ohne dass ein Aufnahmegerät läuft, ja, vom Smartphone.
Das heißt aber, dass man den Lehrplan ja ändern muss dann. Da muss man ja diese Computerethik, die Ethik der Informatik und auch das Wirtschaftliche, was Sie angesprochen haben, das gibt es ja noch nicht im Lehrplan. Das sind ja nur.
Ja, das wird schon integriert.
Doch. Ja. Also es gibt. Ja, also, danke.
Ja, es gibt schon.
Also, ich wollte ja gerne Frau Fleischmann vom Lehrerinnenverband dabei haben. Die konnte leider heute nicht.
Also wie gesagt, ich denke, gefühlt habe ich immer den Eindruck, als würde man da noch mehr machen müssen. Naja, also, wenn es noch nicht ausreicht.
Man müsste vielleicht mal sagen, das war vorhin auch ganz kurz im Gespräch schon, man sollte vielleicht mal überlegen, naja, Kinder und Jugendliche sind eine interessante Zielgruppe und vielleicht auch eine, um die man sich kümmern muss. Aber wenn man so in den etwas anliegenden Bereich, nicht Datenschutz, sondern Datensicherheit beispielsweise geht, da sind es eigentlich die über 40-Jährigen, die das Grundproblem sind. Das sind die mit den Passwort 1 Passwörtern, das sind die mit denen, die ihre Daten nicht verschlüsseln.
Katastrophe.
Ganz furchtbar. Ja, also
liebe Leute hier, ja. Alle, die 1, 2, 3 als Passwort haben, bitte nach Hause. Nein,
ich möchte jetzt nicht gleich einen leeren Raum haben, Herr Petri.
Da muss ich also komplett widersprechen. Tut mir leid, widersprechen. Ich habe auch mehrere Passwörter einzugeben und mit 1, 2, 3, das wird nicht angenommen vom System, sondern Großschreibung, Kleinschreibung, Sonderzeichen, mindestens 15 verschiedene Zeichen. Ja, das ist auch die Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Das ist die letzte hier, die ich mir aufgeschrieben habe. Was tue ich, wenn ich die Liste meiner Passwörter und PIN-Nummern verloren habe? Ja, diese lange Liste für alle möglichen Sachen, wenn ich die verloren habe, bin ich aufgeschmissen.
Es gibt ein paar wirklich ganz einfache Tricks. Wir können ja einfach hin und her spielen. Sie haben bestimmt noch ein paar mehr. Also die einfachste und faulste Variante ist wahrscheinlich einfach einen Passwortmanager zu benutzen, sodass man, und zwar möglichst einen lokalen, den man so einstellt, dass er die Daten, die Passwörter, die man für verschiedene Dienste benutzt, verschlüsselt an einem Ort sichert und mit einem einzigen Passwort entschlüsselt. Also müssen sich ein Passwort merken und haben sozusagen für jeden weiteren Dienst immer unterschiedliche, die sich alle nicht mehr merken müssen, weil das unglaublich lange kryptische Zeichenkombinationen sein können, weil die müssen Sie sich ja nicht merken, sondern Ihr Rechner merkt sich die.
Allerdings sollten Sie dabei das Passwort hin und wieder ändern. Damit fängt das schon
wieder Idee. An. Ja, aber mein Rechner merkt sich das. Jetzt habe ich aber einen anderen Rechner. Jetzt habe ich nicht nur einen Rechner, sondern ich habe mehrere Rechner.
Viele von denen haben zum Beispiel auch Applikationen für ihr Telefon, wo die auch verschlüsselt dann sich sozusagen eine Kopie ihres digitalen Geldbeutels dabei haben, sozusagen, die sie dann mit ihrem Passwort entschlüsseln und dann können sie das auslesen und benutzen. Viele dieser Dienste haben auch sowas wie Einmalpasswörter, die können sie festlegen. Dann haben sie so eine Liste von Passwörtern, die sind erlaubt. Und wenn sie sich an irgendeinem Rechner einloggen wollen, dem sie nicht vertrauen, dann benutzen sie dieses Passwort einmal und danach ist es gelöscht und darf nie wieder benutzt werden. Dann haben sie noch eins, das dürfen sie wieder benutzen. Und so. Also es gibt sehr einfache Tricks.
Denken schon ein bisschen outsourcen, oder?
Das können Sie machen. Oder es gibt andere Tricks, die zum Beispiel mit diesen kryptischen Zeichenkombinationen zu tun haben, die auch relativ einleuchtend sind, wenn man mal weiß, wie so Kryptographie grundsätzlich funktioniert. Nämlich, das Passwort ist dann gut, wenn es lang ist. Das ist das Einfachste, was man sich merken kann.
Aber das Passwort muss ich jedes Mal eingeben, wenn sich der Rechner wieder auf Bildschirmschoner schaltet. Das passiert bei mir 20 Mal am Tag, ja. Dann muss ich
das
dieses
Problem, ja, klar.
50-Zeichen-Ding wieder eingeben.
Aber dann müsste es wieder nervt. Aber Sie können beispielsweise sowas machen wie, keine Ahnung, ich treffe eine nette Runde im Wirtshaus in Vaterstetten. Das ist ein wunderschönes Passwort im Gegensatz zu Passwort 1234x2713. Das können Sie sich merken. Aber es ist lang, sozusagen.
Super.
Es ist kryptografisch viel sinnvoller als, ja, als ein kurzes und möglichst kryptisches Passwort. Gut,
ich muss auch für mich sagen, ganz kryptisch. Entschuldigung, nur ein Satz.
Mit Blick auf meine analoge, ja, Uhr eine letzte Fragerunde loslassen. Genau,
aber ich wollte nur einen Satz sagen. Also das hat sich dann schon rentiert für mich, weil Passwortmanager, das habe ich noch nie gehört. Habe ich schon wieder was gelernt, ja. Perfekt. Bitte jetzt zu deiner Frage.
Also, ich habe hier so eine aufziehbare Uhr, weil die andere habe ich mitgewaschen und die war dann kaputt. Die lässt sich nicht mehr reparieren, aber die geht noch nach 30 Jahren. Die habe ich zur Kommunion gekriegt.
Also, ich dachte, nach 30 Perfekt. Waschvorgängen.
Nach 30 Waschvorgängen. Einfach so die Frage, wie glauben Sie, dass sich das in der nächsten Zeit weiterentwickelt? Mit einer Bitte um die kurze Antwort. Sind wir weiterhin Herr, Frau unseres freien Willens? Oder haben wir da irgendwann mal doch ein Problem damit? Ich fange wieder beim Autofahren an, weil wenn ich mir überlege, wir als Jugendliche, ach und auch jetzt nochmal, fährt doch gerne mal ein bisschen anders als so. Und man macht die Musik mal laut. Darf ich das in Zukunft nicht?
Das, ob man es darf?
Werde ich überwacht? Habe ich keine Versicherung dann mehr?
Das kann durchaus kommen. Sag mal, Regeln gibt es ja jetzt auch schon. Es ist ja, ja, doch eigentlich ganz klar, dass man sich an die Straßenverkehrsordnung und das alles hält, meistens. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich das in Zukunft ändert, wenn man von dem wirklich komplett autonomen Fahren ausgeht. Dazwischen gibt es ja ein paar Stufen. Wir befinden uns ja noch lang nicht in dem wirklich rein autonomen Bereich, sondern wir sind jetzt in der teilautomatisierten Bereich und da geht es vielleicht gerade los mit der Entwicklung. Aber es wird sich auf jeden Fall was ändern.
Mhm. Stimmt. Stimmt, es wird sich was ändern und es hängt von uns selber ab, ein Stück weit. Ja? Also wir müssen halt auch hin und wieder mal sagen, ein Stoppschild aufstellen. Ja, und sagen, hier, das ist etwas, das wollen wir nicht zulassen. Also, ansonsten, ja, also wir sind jetzt, es ist nicht alles des Teufels, ja, ganz wichtig. Ja, wir wollen ja weiterkommen, wir wollen uns ja auch, sagen wir mal, als Gesellschaft weiterentwickeln, wir wollen Wohlstand haben. Das hängt natürlich auch mit Technikentwicklung zusammen. Ja, aber meine feste Überzeugung ist, dass wir, wenn wir als Menschen eine eigene Persönlichkeit behalten wollen, dann brauchen wir so etwas wie Freiräume, auch die frei sind von technischer Beeinflussung. Das brauchen wir. Und das müssen wir irgendwie sicherstellen. Und das ist eine politische Entscheidung. Ja, das kann man politisch entscheiden. Noch kann man es politisch entscheiden.
Herr Passot, Sie haben das letzte.
Oh Gott. Na, da würde ich aber gerne anschließen. Also mit dem Soziologen über freien Willen sprechen, ist immer ein bisschen kompliziert, ja, deswegen lassen wir das.
Ja, ja.
Die Tatsache, dass wir da vielleicht nicht mehr ganz am Anfang, aber zumindest noch vor einer großen Entwicklung stehen, birgt ungeheure Gestaltungsoptionen. Und zwar nicht nur technische, sondern vor allem gesellschaftliche. Wir können jetzt entscheiden, welche Art von Modellen wir da gerne hätten, wie wir das gerne etabliert haben wollen, welche Ideen davon, wie wir gerne unseren Verkehr haben, wie wir gerne unseren Medienkonsum haben, wie wir gerne unsere politischen Verhältnisse reguliert haben wollen. Das wird jetzt gerade eingerichtet. Und die größte Gefahr ist eigentlich, dass das sozusagen unter der Hand passiert und wir nicht mitbekommen haben, wie es passiert ist und wir nicht Leuten und Unternehmen und Akteuren überlassen haben, wo wir nicht so richtig hingeguckt haben. Aber es gibt eine Möglichkeit jetzt, und das ist, glaube ich, die große Chance, sich in diese Entwicklung einzumischen und zu sagen, man muss nicht überall ein Stoppschild hinhalten. Man kann auch mal sagen, es gibt Alternativen zu dem, was ihr da gerade entwickelt. Es gibt Alternativen zu dem, in was sich das gerade entwickelt. Lass uns die doch mal ausprobieren. Das ist die große Chance, die da gerade drin steht.
Stimmt.
Also im Prinzip Augen und dass man also als mündiger Bürger weiterhin natürlich engagiert Augen und Ohren aufhält oder offen hält.
Ich fand es sehr schön, dass ihr doch einen positiven Ausgang. Am Anfang ist mir schon ein bisschen Angst geworden. Ich fand es sehr schön. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind und Sie bekommen jetzt von mir was ganz Analoges. Wir verraten auch nicht, dass es von einem örtlichen Betrieb ist. Also es ist wirklich ein sehr lokales, analoges Lebensmittel und wir verraten es auch nicht, ob sie es dann mögen oder nicht. Und
ich können Sie auf Facebook
lesen. Auf Facebook können Sie es dann hinterher posten.
Bitte schön.
Genau, Sie posten das bitte, ob das richtig war. Sie können auch gerne mit dem Nachbarn noch tauschen, wenn Sie es gerne anders hätten. Ich fand es super interessant. Ich denke, wir sind an dieser Diskussion noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Rumoren gehört im Hintergrund. Ich habe selten so wenig aus dem Publikum wahrgenommen wie heute, weil ich es selber so spannend fand. Also vielen Dank für diese unglaublich interessante Diskussion. Ich glaube, wir sind erst am Anfang.